Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute rede ich mit Lars Thiele, PGA Golf Professional und Landestrainer im Golfverband NRW über Golf. Hallo.
Hallo, Patrick.
Golf ist ja so ein Ding. Wahrscheinlich bei jedem mit mehr Vorurteilen als weniger Vorurteilen behaftet. Ist ja mittlerweile, glaube ich, die Freizeitbeschäftigung der Freizeitsport Nummer eins. Aber es gibt schon ewig, ne?
Das stimmt, ja. Das gibt schon ewig. Das ist richtig. Aber gerade jetzt in Zeiten der Pandemie hat Golf nochmal einen ordentlichen Aufschwung erlebt, weil man es eben draußen spielen kann. Und es gibt einige Neugolfer inzwischen, die eben wirklich bei dem ersten Lockdown dann auch sich diesem Sport zugewandt haben und inzwischen auch Mitglied geworden sind in den Golfclubs, die wir hier in der Nähe auch haben, im Düsseldorfer Raum zum Beispiel. Also ich arbeite im Düsseldorfer Golfclub und da sind einige Mitglieder im Zuge der Pandemie jetzt neu dazugekommen, die jetzt auch mit Golfspielen angefangen haben.
Also hatte Golf nicht den Mitgliederschwund, den alle anderen Sportarten hatten?
Nein, also der Zuwachs ist etwas abgeflaut, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren, aber es sind definitiv noch ordentliche Wachstumsraten da und jetzt vor allem nochmal seit Corona ordentlich eben einige Mitglieder dazu gewonnen worden.
Also sagt es ja auch gerade Sport, das sagen viele Leute auch über Schach und das ist ja auch definitiv, aber es gibt ja auch so böse Sprüche, die sagen, ich bin noch nicht verheiratet, habe keine Kinder, ich spiele kein Golf. Wieso glaubst du oder wie kommt man da drauf, dass Golf kein Sport ist? Also für mich, du bewegst ein Sportgerät, du hast einen sportlichen Wettkampf, du bewegst dich, da sagen viele, ja, die gehen spazieren, hauen gegen Ball. Also was ist der Unterschied zwischen ich gehe spazieren und hau gegen den Ball und Golfsport?
Ja, das, was die Nicht-Golfer vor Augen haben, ist wahrscheinlich das Spazierengehen über den Platz, in Anführungsstrichen. Ne? Aber Golf wird zügig gespielt und es wird zügig gelaufen auf dem Platz. Und auch die Bewegungen, die werden halt schon dynamisch und auch im Freizeitbereich dynamisch durchgeführt. Und es werden viele Muskelpartien angesprochen und das wird jeder merken, der das dann mal eben ausprobiert und bisher noch nie gespielt hat. Dann wird derjenige vielleicht seine Meinung ändern und spätestens dann, wenn man ihn mit auf den Golfplatz genommen hat und eben dann erstmal eine Weile unterwegs ist.
Wie lang ist denn das Spazierengehen sozusagen eigentlich immer ungefähr?
Also eine Runde geht ja über 18 Loch und wenn man jetzt 18 Loch spielt, das dauert je nachdem, wie schnell man spielt oder mit wie viel Mitspielern, zwischen 3,5 Stunden und 5 Stunden. Und das sind halt Strecken von, ich sag mal, 6 bis 13 Kilometer, je nachdem, wie viele Löcher man geht. Und das sind ist schon eine ordentliche Strecke. Also es sind circa, gibt so verschiedene Zahlen, die ich noch im Kopf habe, ca. 2000 Kilokalorien, die man auf 18 Loch verbrennt. Und das ist schon.
Das ist schon mehr Sport als Spazierengehen. Das ist, ist tatsächlich richtig. Dann lass uns doch mal einfach darüber sprechen, was Golf überhaupt ist oder der Sport Golf ist. Ich meine, es soll ja Leute geben, die das noch nicht genau wissen. Ziel ist, mit möglichst wenig Schlägen, möglichst schnell ins Loch zu kommen und das 18 Mal.
Genau. Genau. Das ist der Sinn des Sports, definitiv. Letztendlich dreht sich's nur darum und das muss man im Auge behalten. Genau. Und das, das Spannende beim Golf ist einfach, dass es ganz unterschiedliche Golfplätze gibt und jedes Loch auch seine neue Herausforderung mit sich bringt. Und man eben bei jedem Schlag eine neue Challenge sozusagen vor sich sieht. Und es ist ein Aufgabensport. Ne? Also man hat nach jedem Schlag eine neue Situation vor sich, die man lösen muss. Und das ist nicht so einfach mit den ganzen Hindernissen, die sich finden auf dem Golfplatz. Mit Bunkern, Wasserhindernisse, unterschiedliche Grashöhen, unterschiedliche Längen von den Löchern, die Wetter, genau, Hanglagen, die man hat. Genau, also das ist schon eine Herausforderung, keine Frage.
Also ist das nicht so der Sport, wo du sagen kannst, ja, ich habe jetzt zweimal einen Ball mit einem Schlag versenkt, ist langweilig, wird jetzt noch 500 andere Mal.
Nee, das ist, genau, also man wird im Grunde nie die Perfektion erreichen, weil, es gibt viele Menschen, die spielen ihr Leben lang Golf und kommen nie mit einem Schlag, also mit einem Hole-in-One an einem Par-3-Loch zum Beispiel, was jetzt 60 Meter bis 200 Meter, 230 Meter, glaube ich, genau, lang ist, kommen die nie ins Loch. Ja, es gibt aber andere Spieler, die schaffen das mehrmals. Und aber das ist ja letztendlich dann auch Glück natürlich. Der Durchmesser von so einem Loch ist 10,8 Zentimeter groß. Und dass man auf so eine Entfernung den Ball ins Loch bekommt, ist natürlich dann schon großes Glück. Aber man wird nie aufhören. Und im Grunde ist Golf auch ein Spiel aus Fehlschlägen, beziehungsweise die Fehlschläge so gut wie möglich zu machen. Ja, dass die nicht direkt ins Hindernis fliegen oder eben, dass man den Ball ins Wasser schlägt oder ins Aus, wo man ihn nicht mehr wiederfindet, sondern man versucht, die Schläge eben so gut es geht zu machen. Aber die Perfektion wird man nicht erreichen, weil dann würde jeder Schlag letztendlich genau im Ziel landen. Und das tun leider die wenigsten Schläge. Also man hat mal eine Befragung bei Profis gemacht und die sagen so zwei Schläge pro 18 Loch, wo ein Profi ca. 72 Schläge macht, sind für sie gefühlt perfekt.
Also ist beim Golf im Prinzip ähnlich wie bei Sportarten wie Baseball oder Cricket das geplante Scheitern Programm.
Ja, genau. Und dem taktisch so schlau, wie es geht, gegenüberzutreten, ja.
Du hast vorhin erwähnt, Paar als Bewertung für ein Loch. Paar 3, wie berechnet dich denn so ein Paar? Also gibt es dann halt theoretisch auch ein Paar 1 oder auch ein Paar 17?
Nee, das gibt es nicht. Also es gibt nur Paar 3, Paar 4 und Paar 5 Löcher. Es gibt auch den ein oder anderen Platz, aber ich meine nicht in Deutschland, wo es auch ein Paar 6 gibt. Und das Paar berechnet sich nur durch die Länge des Lochs. Also ein Paar 3 fängt eben, ich glaube, bei 60 Meter an. Also kürzeres Paar 3 gibt es nicht. Das geht bis 229 Meter. Ab 230 bis 430 Metern ist es ein Paar 4. Und ab 430 Metern ist es ein Paar 5. Und ein Profispieler, also das Paar, das ist die Abkürzung für Professional Average Result. Und ein Profispieler braucht also im Schnitt, es richtet sich nach dem Können eines Profispielers. Und wenn man jetzt das Paar von 18 Loch zusammenrechnet, dann ist es ca. 70 bis 74 das Paar des Platzes sozusagen. Und ein Profi braucht dann eben, wenn es jetzt ein Paar 72 ist, theoretisch 72 Schläge.
Also wenn ich jetzt an einem Paar 3 Loch stehe, und brauche als so kompletter Noob 7 Schläge, dann bin ich eigentlich fast Weltklasse, oder?
Ja, wenn du das erste Mal auf dem Platz bist, auf jeden Fall. Das ist schon klar. Letztendlich auch, wenn du den ersten Schlag direkt in die Nähe des Grüns bringst, also sprich auf die kurz gemähte Fläche, wo man dann nur noch den Ball ins Loch putten muss. Putten ist also, sind die ganz kurzen Schläge mit dem Minigolf-artigen Schläger. Heißt es noch lange nicht, dass du mit den nächsten ein, zwei Schlägen ins Loch kommst, sondern da können 7 Schläge, dann sind wahrscheinlich am Anfang eher normal, ganz klar.
Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass Putten wohl das Problem ist oder die große Problematik beim Golf. Ist das richtig?
Ja, genau. Also es ist sehr viel Feinmotorik gefragt und auch ein sehr positives Denken dabei wichtig, um nicht letztendlich anfangen zu steuern in der Bewegung und ja, den Ball zum Beispiel aus einer kurzen Entfernung am Loch vorbei zu zucken. Dieses Phänomen dieser Zuckung nennt sich Gips. Das ist also eine Golfkrankheit, die manche Golfer einholen. Ja, also sprich, ein kurzer 30 Zentimeter Putt ist ja genauso viel wert wie eben der 200 Meter Schlag, den man vielleicht vorher gemacht hat. Und da eben auch die entsprechende Entspanntheit beizubehalten am Ball.
Genau. Also musst du halt
Gelassenheit, die ist ja schon wichtig.
Nicht nur mit Scheitern klarkommen, sondern auch mit im Zweifelsfall Druck. Also wenn ich jetzt als jemand, der Hockey und Baseball spielen kann, mit Sicherheit relativ schnell aufs Green komme, ist noch lange nicht gesagt, dass das gut geht. Wenn der andere noch 2 Schläge bis zum Green braucht, kann der auch noch vor mir landen, oder?
Absolut. Absolut. Genau so ist es. Und das macht's so spannend immer. Es gibt eine Form im Spiel, die nennt sich Lochwettspiel. Da spielt man 1 gegen 1 sozusagen. Und man kann sich nie in Sicherheit wähnen, wenn man schon nah am Loch liegt. Weil es kann sein, dass der andere auf einmal von außen, also außerhalb des Grüns zum Beispiel, einlocht. Und man selbst eben auch aus kurzer Entfernung noch am Loch vorbei puttet. Und insofern ist es erst wirklich beendet, das Loch, wenn der Ball im Loch ist.
Also schon eine Mischung aus Grob- und Feinmotorik.
Definitiv.
Definitiv, genau. Also auf jeden Fall auch was für mich, denn Feinmotorik ist nicht so mein Ding, aber das ist was anderes. Nun sagtest du, Handicap hat was damit zu tun. Was ist das Handicap? Das hört sich ja erstmal an, als würde man mir den linken Arm auf den Rücken schnallen. Ist aber eher so ein Bewertungswert, damit man weiß, wie gut der Gegenüber ist. Oder?
Genau. Es gibt den sogenannten Handicap-Index, und der beschreibt die Spielstärke eines Spielers. Und ich habe vorhin von dem Paar eines Platzes erzählt. Also wenn jetzt ein Paar zum Beispiel 72 Schläge hat und es gibt jemanden, der spielt an jedem Loch einen Schlag über Paar, dann hat er auf 18 Loch 18 über Paar gespielt. Und wenn das so zum Beispiel ein Durchschnittsergebnis von ihm ist, dann würde das sein Handicap-Index ergeben, sozusagen.
Der wäre dann 18 oder 1?
Genau, der wäre 18. Genau, der wäre 18. Aber es gibt da eine bestimmte Berechnungsgrundlage, also in einem System, was eben das Handicap auch genau ausrechnet. Und das System wurde jetzt 2019 komplett geändert. Es gibt jetzt ein Welthandicap-System, dass das also wirklich ja, weltweit gleich ist, wie dieses Handicap berechnet wird. Und mal grob gesagt, es zählen die besten 8 Runden aus den letzten 20 gespielten Runden. Und daraus ergibt sich der Handicap-Index.
Also ist mein grobmotorischer Anfang keine Hinderungsgründe, mal irgendwann ein gutes Handicap zu haben?
Nein, genau. Das ist also, man steigt ein bei Handicap 54. Ja, das heißt, man kann also 54 Schläge über diesem Paar 72 also das sind, ich glaube, 126 Schläge, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Ich glaube, ja.
Ja, und also theoretisch kannst du 126 Schläge spielen auf 18 Loch, um diese Handicap 54 zu bekommen. Und auf dieser Handicap 54 Basis wird auch die Platzreife erteilt. Ja, das ist also die Platzreife ist, also man macht, wenn man angefangen hat mit Golfspielen, dann wird man irgendwann eine Platzreife absolvieren. Und die basiert eben auf dieser Spielstärke von eines Handicap 54 Spielers. Fast. Nicht ganz. Man darf sogar, man macht die Platzreife über 9 Loch und die besten 6 Loch zählen von diesem 9 Loch. Und diese 6 Loch sind auf Basis eines Handicap 54 Spielers. Wenn man das Ergebnis erreicht hat, dann hat man zumindest schon mal den Teil der praktischen Prüfung sozusagen geschafft, um dann mal den Platz auch alleine spielen zu dürfen. Es gibt dann noch die Verhaltensrichtlinien. Da geht man dann mit dem Golflehrer auf den Platz und der zeigt einem, wie man sich auf dem Platz zu verhalten hat. Und es gibt eine Theorieprüfung. Das sind dann so 30 Multiple-Choice-Fragen, wo man sich dann ja auch gut darauf vorbereiten kann. Das ist in der Regel kein Problem. Und eine Mischung aus leichten bis ein paar schweren Fragen, wo man dann Regelfragen gestellt bekommt, aber auch zum Verhalten.
Das ist aber notwendig, damit ich allein losziehen kann und Golf spielen.
Zumindest auf den, auf den privaten Golfplätzen. Es gibt ein paar öffentliche Golfplätze, wo man, das ist aber auch unterschiedlich, auf den meisten braucht man auch die Platzreife, ja. Es gibt ein paar Pay-and-Play-Plätze oder auch so Pitch- und Putt-Plätze. Da darf man einfach rausgehen und spielen. Ja, aber das ist auch nicht so ganz ungefährlich, weil wenn die Bälle da kreuz und quer fliegen und die Bahnen laufen nah nebeneinander her, da ist es ja schon nicht so ungefährlich, auch mal einen Ball abzubekommen. Und ein bisschen eine gewisse Spiel... Also das Ganze basiert ja auch auf dem Ziel, dass es sicher abläuft, das Spiel auf dem Platz. Also diese Platzreife-Erteilung und dass man sich einfach sicher, dass alle sich auch sicher bewegen können auf dem Golfplatz. Ne? Das ist halt nicht so angenehm, den Ball abzubekommen. Ja.
Klar. Ja, nachdem wir jetzt die Platzreife erreicht haben und wissen, dass das nicht so ungefährlich ist, reden wir gleich nochmal darüber nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder und reden mit Lars Thiele, PGA Golf Professional und Golfverbandslandestrainer NRW über Golf, haben gerade eben so ein bisschen über was Golf eigentlich ist, Platzreife und so weiter geredet, wie man ein Handicap berechnet. Nun hat halt der Golf, das haben wir ja vorhin schon mal angeschnitten, so ein, ja, ich würde nicht sagen zwielichtigen, aber komischen Ruf als elitärer Breitensport, als nicht so ein Ding, wo du und ich mal eben im Sommer in kurzer Hose locker über den Platz latschen können und ein Bier trinken können. Ist das noch so oder entwickelt sich das mittlerweile doch eher zu einem breiteren Breitensport?
Nee, das entwickelt sich auf jeden Fall in die andere Richtung. Also es gibt mehr und mehr öffentliche Plätze und Driving Ranges, die wo es ja wirklich, wo man in sportlicher Kleidung, lockerer sportlicher Kleidung sicherlich auch spielen kann. Und es gibt natürlich Privatclubs, die achten dann schon darauf, dass die Kleidung passt, also sprich zumindest ein Kragenhemd anhat oder eben nicht in der Blue Jeans auf den Platz geht. Das gibt's nach wie vor. Aber dennoch ist, sage ich mal, der Zugang auch bei so einer privaten Anlage, auch jetzt in Deutschland, auf die Driving Range zu gehen, da sind alle Clubs offener geworden und es ist völlig klar, dass wir mehr, alle mehr Golfer brauchen möchten, haben möchten. Und also insgesamt ist es viel offener und lockerer geworden, habe ich den Eindruck. Und auch wenn ich bei uns bin auf der Driving Range, ja, da kommen immer wieder ganz normale, normal angezogene Leute vorbei, die da einfach mal ausprobieren wollen. Und man kann sich kostenlos Schläger leihen bei uns und braucht nur ein paar Bälle. Für 1 Euro kriegt man ca. 20 Bälle und die kann man dann auf der Driving Range wegschlagen. Und das ist immer gerne gesehen bei uns auch im Düsseldorfer Golfclub.
Also steht auch meiner Golfkarriere mit kurzer Hose und T-Shirt nichts mehr im Weg. Außer ich selber.
Null. Gar nicht, nein. Absolut nicht. Na, das ist wirklich für jeden zugänglich. Und auch mit den Golfausrüstungen, was früher sehr teuer war. Ich meine, eine Golfanlage zu betreiben, so eine 18-Loch-Anlage zu betreiben, kostet sehr viel Geld. Da gibt es dann ein Greenkeeping-Team, was diesen Platz dann auch eben instande hält. Ich meine, sind so im Schnitt bei den Golfanlagen in Deutschland ca. 900.000 Euro im Jahr, habe ich letztens gelesen. Und deswegen sind die Mitgliedsgebühren in den Clubs eben entsprechend hoch gewesen, ja, auf den privaten Anlagen, wo man auch einen gewissen Standard erreichen möchte. Aber es gibt eben auch 9-Loch-Anlagen zum Beispiel, die alle mal gut genug sind für den Anfang, auch da die ersten Jahre zu spielen. Wenn man dann vielleicht mehr möchte, dann kann man sich überlegen, vielleicht in einen Golfclub zu gehen, wo die Plätze dann noch besser gepflegt sind oder noch spannender sind oder vom Layout, vom Design. Aber am Anfang braucht man ja wirklich nur die Wiese und die Fahne mit dem Loch und es macht schon Spaß, den Ball dann da über den Platz zu bewegen. Die Faszinationen sind einfach immer, wenn man den Ball gut trifft und der Ball schön fliegt und man und dann auch noch in die richtige Richtung und dann kommt das Glücksgefühl auf. Das ist genau.
Du hast das ja gerade schon gesagt mit dem Greenkeeping-Team und dass so ein Platz ja designt wird, das ist ja nicht eine Wiese und da ist ein Loch mit der Fahne, sondern das wird ja irgendwie designt, damit du auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad und so weiter hast. Da kommt ja bei vielen, auch im Zuge von dem Problem mit Skipisten, Skigebieten jetzt auch auf, dass Golf oder Golfkurse so ein in Anführungsstrichen Umweltproblem ist. Wie geht ihr damit um?
Das gibt es, aber es gibt mittlerweile Richtlinien und auch einen Umweltschutzpreis vom Deutschen Golfverband, wo die Anlagen halt schon klaren Richtlinien folgen müssen, wenn jetzt Golfplätze gebaut werden. Es war sicherlich mal anders, das ist aber schon einige Jahre her. Und mittlerweile bieten die Golfplätze Lebensraum für die Tiere und es dürfen bestimmte Düngemittel nicht mehr benutzt werden. Und könnte jeder Head Greenkeeper, glaube ich, widerlegen, dass Golfplätze die Natur kaputt machen, sozusagen.
Also ich sah nicht nur die Graslänge und das Wetter das Problem, sondern auch das Eichhörnchen.
Ja, genau, ganz klar. Natürlich muss der Lebensraum und müssen die Tiere da geschützt werden. Und es kommen neue Tiere auf einmal, wenn die Flächen entsprechend gepflegt sind oder Wasserhindernisse auch künstlich erstellt werden, dann werden da auch Tiere, also sprich verschiedene Vogelarten auf einmal zu finden sein. Und das macht auch eine Golfrunde oftmals zu einem Naturerlebnis.
Ja, sieht man ja auch ab und zu, gibt es ja diverse Videos zu, wo auch dann mal so ein Alligator nächtigt in so einem Wasserhindernis.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das gibt es in Amerika sicherlich öfter, ja.
Wenn ich jetzt halt eingestiegen bin und meine Platzreife habe und so weiter und mich an alles gut halte und jetzt auch einigermaßen vernünftig Golf spiele, wie werde ich denn Golfprofi, PGA-Tour-Spieler und kann ich das ewig machen? Also kann ich auch noch kurz vor der Rente damit spielen oder ist dann irgendwann auch altersmäßig Schluss, wie bei Fußballschiedsrichtern oder so?
Ja, das ist das Tolle auch beim Golf, ja, dass eine Golfkarriere ein Leben lang dauern kann, sage ich mal. Es gibt nach der regulären Profitour noch eine Seniorentour. Das ist für die ab 50-Jährigen in Europa oder auch in Amerika. Da spielen dann die über 50-Jährigen unter sich Turniere aus im Profibereich, wo unter anderem der größte Golfer, den Deutschland je hatte, der Bernhard Langer, nach wie vor Turniere gewinnt und sehr erfolgreich ist. Und aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wenn man jetzt eben schon ein paar Jahre Amateurspieler ist und man wird stetig besser, dann stellt man einen Antrag sozusagen, wenn du jetzt Profi werden wollen würdest bei der PGA, beim Dachverband der deutschen Golfprofis und ändert dann den Amateurstatus auf den Profistatus. Man muss aber, ich meine, um Playing Pro werden zu können, dann bist du also spielender Profi, der dann Turniere spielt, wo es auch Preisgeld zu gewinnen gibt, braucht man mindestens Handicap 0. Also, dass du dann quasi dein Handicap-Index auf eben so weit runtergebracht hast, dass du so einen Par 72 Platz auch mit 72 Schlägen dann spielen kannst.
Theoretisch,
genau. Und ja, muss man dann schon vorweisen können. Und dann wird man Profi, dann darf man, das ist im Golf noch sehr klar getrennt voneinander, das ist der Amateurstatus und der Profistatus. Als Amateurspieler darf man kein Preisgeld annehmen. Sonst verlierst du den Amateurstatus, du darfst keine Amateurturniere mehr mitspielen. Und genau, auch im Leistungsbereich, im Amateurbereich darf kein Preisgeld eben ausgezahlt werden. Man darf auch offiziell kein Geld annehmen, wenn man jetzt in der Bundesliga spielt, als Amateurspieler zum Beispiel.
Schön, dass du gerade noch offiziell gesagt hast, denn mein Image von Golf ist so, Golf ist eine andere Art von Business-Meeting. Also da werden Geschäfte gemacht und da geht auch schon mal Geld über den Rasen. Aber offiziell, gut, dann weiß ich jetzt Bescheid, dass das nicht so ganz offiziell ist, wenn die Leute da Häuser verkaufen. Wenn ich jetzt halt anfangen will, Golf zu spielen, haben wir schon festgestellt, ich spiele wahrscheinlich Seniors PGA dann irgendwann. Aber was muss ich dazu anstellen? Also was muss ich anstellen, um vielleicht doch noch eine Golfkarriere hinzulegen?
Also wenn man die Platzreife erlangt hat und man spielt viel, trainiert viel, dann wird man erstmal seine eigenen Erfahrungen machen. Aber dann ist es schon eben wichtig, da entsprechende Technik zu erlernen und damit man aufbauend überhaupt die Spielfähigkeit erreichen kann, auf lange Sicht da auch entsprechend erfolgreich zu werden. Und da muss man sich dann schon der Erfahrung nach einem Trainer anvertrauen, der einen da begleitet auf diesem Weg. Und es gibt wirklich positive Beispiele, die auch spät angefangen haben mit Golf, erst so in den, vielleicht Mitte 30ern oder so, und dann tatsächlich Scratch-Golfer, also Handicap-Null-Spieler, geworden sind noch, ne? Mit Mitte 40 oder so nach ein paar Jahren zum Beispiel. Aber man muss es schon intensiv mehrmals die Woche dann betreiben. Und oft ist es so, dass diese Spieler aus anderen Sportarten dann kommen und eine gewisse Begabung mitbringen und in dem besten Fall dann noch so Ballsportarten. Tennis, Hockey, Fußball.
Begabung ist ein gutes Stichwort, denn du bist Trainer, ich möchte Golf anfangen, habe Erfahrung vom Eishockey und Baseball. Bin ich dann schon mal mit der Vorerfahrung auf einem guten Weg? Oder sagst du, komm, vergiss es lieber?
Nein, also da würde ich würde ich sehr weit die Augen öffnen, wenn ich das höre und besonders motiviert in die Stunde starten mit dir, weil da natürlich schon Parallelen sind in der Bewegung. Also jetzt Eishockey, also sowie Baseball definitiv. Also es gibt gerade im Baseball auch die Kopplung, die halt gefragt ist, ne, zum Ball zu beschleunigen. Das ist im Golf genau das Gleiche. Da gibt es also auch in der Bewegung Parallelitäten.
Ich muss dann nur meine Bewegung ein bisschen umstellen, weil ich erinnere mich darum, wenn ich beim Baseball so einen Golfschwung gemacht habe, dann flog der Ball meistens sehr hoch, aber nicht weit, und es tat sehr, sehr weh. Weil das ja nicht der Originalpunkt ist, wo man so einen Baseball trifft. Ist das dann eine schwierige Umstellung oder eigentlich gar nicht so schlimm?
Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das der Unterschied ist halt, dass beim Golf haben die Schlagflächen eine Neigung. Beim Hockey zumindest ist ja keine Neigung in der Schlagfläche drin. Deswegen, ne, macht man da eher so eine schlänzende Bewegung. Beim Golf braucht man das nicht. Da erledigt sozusagen die Neigung der Schlagfläche schon die Arbeit und bringt den Ball nach oben. Ja, das heißt, man möchte den Golfball spät treffen. Die Bewegung des Körpers geht voraus. Und natürlich sollte die Schlagfläche dabei senkrecht zur Ziellinie stehen, sozusagen. Und am besten ist der Schläger dabei etwas vorgeneigt und nicht zurück geneigt. Das würde dann eine schaufelnde Bewegung beschreiben. Und der Ball würde nur hochgehen, aber nicht effektiv nach vorne. Und beim Baseball ist natürlich klar, der Schläger ist rund, aber da, wo du ihn triffst, ja gut, ja, hat der Schläger natürlich auch, je nachdem, wo man ihn trifft, eine Neigung oder nicht. Ne? Aber es ist eine andere Bewegung als beim Hockey oder beim Eishockey, bin mir nicht ganz sicher. Da ist, glaube ich, ein bisschen eine Neigung drin, ne, in der Schlagfläche.
Ja, kommt auf den Schläger an, wie groß die Neigung ist und wie du das Ding dir zurechtgebogen hast im Endeffekt. Aber meistens ist da so eine kleine Neigung drin, damit du den Ball besser führen oder den Puck besser führen kannst. Heißt also, klamottentechnisch und Vorkenntnisse technisch steht einer Golfkarriere bei mir nichts im Weg.
Nein, ich würde mich um dich bewerben, dass du damit anfängst.
Okay. Darf ich denn die 4-5 Stunden fahren? Oder muss ich wirklich
laufen? Darf man auch fahren. Ja, die darf man auch fahren. Nein, also es gibt natürlich Golfkarts. Aber selbst mit einem Golfkart macht man auf so einer Runde noch 6.000 Schritte. Also auch wenn man nicht fährt, sondern läuft, dann sind das so 11.000 bis 17.000 Schritte. Und auf einem Golfkart sind es dann halt die Hälfte. Aber es ist, du wirst dich immer noch ausreichend bewegen. Ja, aber trotzdem ist das jetzt für Leute, die eben nicht so viel laufen können und gewisse Einschränkungen haben, ist das natürlich schon angenehm, mit einem Golfkart sich zu bewegen.
Okay. Ja, dann sollten wir das vielleicht mal irgendwann demnächst machen.
Sehr gerne.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendwas zum Thema Golfsport unseren Zuhörern zu sagen? Zum Beispiel, wie sie da hinkommen oder wie sie das machen sollen oder ob sie es überhaupt machen sollen?
Ja, also ich möchte auf jeden Fall den Golfsport bewerben und das, also dieses Klischee oder das, die Hemmschwelle auf einen Golfplatz zu treten, beziehungsweise in einen Club einzutreten, das ist, also da möchte ich einfach nur für werben, dass die abgelegt werden sollte, kann. Und Golf ist wirklich ein toller Sport, der den man mit seinen Freunden machen kann, mit seiner Familie zusammen machen kann und wo man sich eben zwischen den Schlägen gut unterhalten kann und dennoch sich eben dabei viel bewegt. Ne? Und Golf ist wirklich auch gesund und man ist draußen und es ist wirklich auch also der Sport an sich, es ist ein tolles Gefühl. Und ich spiele jetzt schon an die 30 30 Jahre Golf und die Faszination bei mir selbst, für das Spiel selbst, lässt nicht nach, und weil es einfach immer wieder neue Herausforderungen gibt, und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man den Ball toll trifft. Ja, also kommt auf den Golfplatz.
Genau, geht auf den Golfplatz. Ich glaube, ich werde das mit dem Lars auch mal irgendwann ausprobieren.
Und ja, bist herzlich eingeladen.
Wenn ich das hinkriege und man mich Golf spielen lässt, dann ist das für alle anderen auch, glaube ich, in Ordnung. War mir ein Vergnügen und hat auch wirklich für mich dieses Gespräch des Golfs so ein bisschen aus der elitären Polohemddecke, sage ich mal, rausgeholt und ist tatsächlich als künftiger Sport eine Option für mich. Danke.
Super, das freut mich. Sehr gerne.
Dann sehen wir uns dann demnächst mal dabei und hören uns auf jeden Fall wieder. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.